Und so wollen wir auch diese ersten sechs Verse aus dem vierten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes lesen, wo es ja um Treue geht. Ja, treue Diener, aber überhaupt um Treue im Christenleben. Nicht um Eigenständigkeit, sondern um das Achten auf den Herrn. Paulus schreibt hier: So bezeuge ich nun vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der da zukünftig ist, zu richten die Lebendigen und die Toten mit seiner Erscheinung und mit seinem Reich. Predige das Wort, halte an, es sei zu rechter Zeit oder zur Unzeit. Strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Ohren jücken. Und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Du aber sei nüchtern allenthalben, sei willig zu leiden, tue das Werk eines evangelischen Predigers, richte dein Amt redlich aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Diesen Textabschnitt habe ich überschrieben mit die Nutzung der begrenzten Gnadenzeit. Wir gehen ja davon aus, dass das der letzte Brief war, den der Apostel Paulus geschrieben hat, auch wenn es nicht hundertprozentig festgelegt ist, aber aus vielen Details kann man das entnehmen. Dann wissen wir, dass eine große geistliche Last auf dem Herzen des Apostels lag, dass das gestiftete Evangelium, was gerade erst begonnen hat zu wirken in der Welt, auch so weiter wirkt. Obwohl die Gefahren da sind, und die werden ja in mancherlei Weise aufgezeigt, schon durch den Herrn Jesus selbst, dass das begonnene Evangelium, die Wirkungskraft des Evangeliums nicht konstant bleibt. Das kann man ja auch im eigenen Leben so sehen. Wenn man sich persönlich hinterfragt, wie es gewesen ist an dem Tag, wo wir gläubig wurden, und wenn man sich jetzt betrachtet, kann man manchmal einen Unterschied feststellen. Und zwar nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Der Tag der Bekehrung war meistens intensiver als der Tag, den man nach Jahrzehnten vielleicht im Glauben noch lebt. Der Tag der Bekehrung war so kräftig, dass man die ganze Welt bekehren wollte. Und heute lässt man die Flügel hängen, na ja, wenn er nicht will. Ach, na ja, wer will's denn schon noch hören? Und man ist passiv geworden. Man wendet sich seinem eigenen Leben wieder zu. Diese Möglichkeit ist gegeben. Diese Gefahr ist größer, als man denkt. Und darum musste gerade am Anfang der Evangeliumstiftung Wert darauf gelegt werden, dass diese Impulse, bei Jesus zu bleiben, kräftig voran bewegt werden. Timotheus sollte es den anderen Ältesten sagen, die Ältesten der Gemeinde und die Gemeinde wieder den Glaubensgeschwistern und so weiter. Darum sagt Paulus hier: Ich bezeuge das vor dem Gott und dem Herrn Jesus Christus, der lebendig ist und der kommen wird zu richten. Also er setzt das voraus, bevor er dann sagt, was getan werden soll. Er will gleichsam sagen: Denke dran, der Herr kommt zum Gericht. Nutze also die Zeit bis dahin, dass sie fruchtbar wird. Sage das den Leuten. Es geht nicht immer so weiter, wie es gegangen ist. Es kommt der Tag, ich will es mal mit meinen Worten sagen, der Abrechnung. Der kommt. Darum bleibt wach. Den Dienern Gottes, und dazu gehören ja alle Gläubigen in gewisser Weise, denn wir sind ja alle dem allgemeinen Priestertum angegliedert und darin tätig, denen soll bewusst sein, dass die Zeit der Gnade nur eine ganz bestimmte Spanne umfasst. Die geht nicht endlos weiter. Die Gnadenzeit hat mal ein Ende. So wie unsere Lebenszeit ein Ende hat. Ist auch nur eine bestimmte Zeit. Und die werden wir nicht überschreiten. Es kommt der Tag, wo der Herr sagt, jetzt ist Schluss, jetzt kommst du aus der Welt. Wann der Tag ist, wissen wir nicht. Aber dass er eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, das wissen wir. Der Psalm 90 sagt 70, 80 Jahre. Heute wären es vielleicht 90 Jahre, mancher 100. Aber dann ist der Zeitpunkt gekommen. Die Gnadenzeit hat genauso auch einen bestimmten Abschnitt und muss deswegen, bevor sie zu Ende geht, genutzt werden. Der Ruf zur Umkehr zu Gott soll darin sein, der Bau der Gemeinde soll darin stattfinden, die Verkündigung des Evangeliums, das ist alles nur in dieser gewissen Zeitspanne möglich. Die Gnadenzeit für die Nationen liegt ja, um es so zu sagen, zwischen der Zerstreuung des Volkes Israel unter alle Völker und der Wiedersammlung, Wiederherstellung, zwischen dem Fall Israels und der Wiederannahme durch den lebendigen Gott in Jesus Christus bei seiner Wiederkunft. Wir lesen das zum Beispiel in Römer 11, Vers 11 und dann 25 bis 26. Da steht, sind sie, also von Israel, angelaufen, dass sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf das sie denen nacheifern sollten. Also sie sind nur gefallen für eine bestimmte Zeit, dass sie aber auch wieder aufgehoben werden. Vers 25. Ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dies Geheimnis, damit ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, nur so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen sei. Also hier wird schon in diesen zwei Versen Fall Israels und Sammlung Israels schon eine Zeitspanne aufgezeigt. Dazwischen liegt die Zeit der Nation, die Gnadenzeit. So lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen sei und dann das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Wenn der Herr Jesus auch sagt, in Matthäus 24 gibt er einige Zeichen der Zeit und der Endzeit, Akzente, die auftreten werden vor seinem Wiederkommen und dort unter anderem auch sagt, es wird ja Pestilenz und teure Zeit sein. Dann können wir sagen, das haben wir heute schon wieder oder vielleicht im vermehrten Maße. Diese teure Zeit, ich habe das gerade auch so gelesen, seit 1929 ist die stärkste finanzielle Einbruch überhaupt, der geschehen ist. Und der ist stärker, so sagt man, als zu dieser Zeit, Anfang des letzten Jahrhunderts. Und es wird ja nicht nur Schweinegrippe, in manchen Nachrichten heißt es Schweinepest. Und man weiß noch gar nicht, wie viele Menschen daran sterben werden. Also dass Menschen daran sterben, haben wir schon gesehen. Und es wird auch noch weitergehen, aber wie viel? Pest. Man hat Angst davor, dass das über die ganze Welt geht. Also zur letzten Zeit wird auch Pestilenz und teure Zeit sein. Erdbeben hin und wieder. Da wird sich zuerst die Not anheben. Und dann kommt auch etwas Trübsal über euch. Ja, Trübsal und sie werden euch töten. Ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und auch dies ist ja in Bewegung. In Bewegung, nicht? Ich sagte ja, dass man jetzt keinen konkreten Gottesbezug mehr wünscht. Ab 2011 in der nächsten Volkszählung wird sowas auch nicht mehr abgefragt. Das wird einfach jetzt mal unter den Tisch fallen gelassen. Und wer behauptet, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, ist sowieso ein Irrlehrer, der muss verfolgt werden. Wir leben in einer Zeit Multikultur, multireligiös und wenn es geht, überhaupt nicht religiös. Und wer noch wagt zu behaupten, dass das nötig sei, der muss aus der Gesellschaft hinausgetan werden. Wir leben also auch in solchen Zeiten. Die Gnadenzeit geht zu Ende. Und das ist auch das, was Paulus schon Timotheus mit auf den Weg gegeben hat für die Gemeinde, dass sie das weiß, dass sie nicht glaubt, das geht endlos weiter. Es gibt einen Punkt, wo Schluss ist und wo dann alle vor dem Richtstuhl Christi erscheinen müssen. Und weil diese Zeit der Evangeliumsverkündigung begrenzt ist, muss sie zur Zeit und Unzeit genutzt werden. Also das heißt auch zu diesen Situationen oder Möglichkeiten, wo wir sagen, es lohnt nicht, muss es auch genutzt werden. Denn keine Zeit darf verloren gehen. Kinder Gottes, die Glieder am Leibe Jesu sind, sind darum aufgerufen, ein Leben des Zeugnisses von der erlösenden Gnade Gottes in Wort, Werk und Wesen zu führen. Diese Zeit, um geistliche Frucht durch das christliche Leben zu bringen, wird also sehr schnell zu Ende gebracht an einem bestimmten Punkt, fast übergangslos von heute auf morgen, so wie wir das auch in der Vergangenheit, in der Geschichte erlebt haben, dass ja auch die Hitler-Regierung quasi von heute auf morgen plötzlich an die Macht kam und plötzlich ganz neue Maßstäbe regierten. So wird also auch plötzlich ein jäher Abbruch der Möglichkeit der Evangelisation geschehen. Die Ankündigung der Engel, die dabei standen, als Jesus gen Himmel fuhr, wird sich dann erfüllen, wenn diese Gnadenzeit beendet ist. Nämlich, sie sagten ja in Apostelgeschichte 1,11, dieser Jesus, den ihr gesehen habt, gen Himmel fahren, wird so wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt. Das ist dann genau diese Zeit, die Gnadenzeit dazwischen. Himmelfahrt, Wiederkunft. Er kommt, ja, da erfüllt sich das. Wenn Paulus hier Timotheus schreibt, wie ich es schon sagte, ich bezeuge vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der zukünftig ist, zu richten, dass du das und das und das und das tun sollst, dann will er deutlich machen, dass zu jeder Zeit Gott der Lebendige und der Wahrhaftige ist. Man redet nicht von einem vergangenen Gott, man redet nicht von einem fernen Gott, sondern von einem immer, immer gegenwärtigen Gott. Er wollte Timotheus sagen und somit auch der Gemeinde, passt auf, was ihr tut. Ihr tut es immer vor dem Angesicht Gottes. Er sieht euch. Rechnet immer mit dem lebendigen Gott. Seid nicht selbstplanerisch. Gleicht das immer ab mit dem, der euch sieht. Mit dem, der euch berufen hat. Er wollte einfach sagen, Gemeinde Jesu soll nicht verselbstständigt werden, sondern mit der Gegenwart Gottes rechnen. Denkt daran, dass der Herr lebt, dass er auch für euch sorgt und dass ihr ihm verpflichtet seid. Lebt und arbeitet immer in Verantwortung vor ihm, so hätte Paulus das auch ausführen können. Und daran erinnerte der Herr seine Jünger und die ihm nachfolgten, indem er ja sagte in Johannes 14, Vers 19, ich lebe. Das ist nicht nur so ein Wort, ein Trostwort, ich lebe, nun könnt ihr auch leben. Nein, das ist eine Aufforderung zur Erkenntnis, ich lebe, ich bin immer da. Ich bin immer da, denke daran. Ich beobachte dich, mein Kind, immer, ob du das tust, was ich dir sage. Ja, so müssen wir das sehen. Ich lebe und du sollst auch leben, und zwar mit mir. Matthäus 28, 20b, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin da. Nicht nur als Trostwort, ja, ich komme mit, wo du hingehst, ich werde dich begleiten, damit dir nichts zustößt. Das Wort, ich bin bei euch alle Tage, heißt, ich bin immer der Maßstab. Ich gehe immer voran und ihr sollt mir immer folgen. Deswegen führen wir ein Gebetsleben, weil wir unsicher sind. Wir wissen ja nie, wo es lang geht. Wir haben ja keine Ahnung. Ahnung hat nur Gott. Und er gibt sie durch die Kraft des Heiligen Geistes. Darum flehen und bitten wir ständig und sagen, Herr, wo geht's lang? Was sollten wir tun? Ohne dich vermögen wir nichts zu tun. Der Herr sagt, ich bin da. Achtet auf mich. Alle Wege und Taten der Gläubigen werden stets vor dem Thron Gottes erkannt. In Hebräer 4, Vers 13 lesen wir das auch. Das sind Worte, die dann aufleuchten in diesem Zusammenhang und uns vielleicht deutlicher werden. Keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Es ist alles bloß und entdeckt vor seinen Augen. Von dem reden wir. Hier verstehen wir, wenn Paulus hier schrieb, ich bezeuge nun vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der zukünftig ist, zu richten. Ich bezeuge vor diesem lebendigen Gott, vor dem alles offenbar ist, dass du das Wort predigst, festhältst, zur rechten Zeit, zur Unzeit. In Hiob 34, Vers 21 lesen wir Gleiches im Inhalt. Da lautet es so, seine Augen sehen auf eines jeglichen Weg. Und er schaut alle ihre Gänge. Also Gottes Augen sehen stets und ständig alles. Besonders in seiner Gemeinde. Und die Gemeinde soll mit dieser Präsenz Jesu rechnen. Zu dem König Asa, dem König Judas, der selbstständig geworden ist. Er hat sich angenommen. Sage ich da mal mit den Worten, die man ja heute im christlichen Lager so proklamiert. Man muss sich annehmen, man muss sich selbst entdecken. Ja? Der hat sich entdeckt und angenommen, der Asa. Und während der Entdeckungsreise hat er Dinge getan, die er vorher im Glauben nicht getan hat. Er hat sich nämlich Verbündete gesucht, um gegen die Feinde zu kämpfen. Und der Herr macht ihm Vorwürfe durch einen Propheten und sagt, habe ich denn nicht früher meinem Volk auch geholfen? Was machst du denn? Du hast dich entdeckt. Du hast dich entdeckt und machst jetzt eigenständig deine Pläne. Und wir wissen, der Asa, und es ist ja meistens so, wenn man ertappt ist, wird man ärgerlich. Fängt man an, sich zu verteidigen, ja, wird man ärgerlich. Das hat er auch gemacht. Der hat einfach den Propheten ins Gefängnis geschmissen. Und Gott schickte ihm eine Krankheit, aber selbst in der Krankheit suchte er nicht Gott, sondern die Ärzte. Er war nicht willig einzusehen, dass er den Glaubensweg verlassen hat. Und in 2. Chronik 16, 9 spricht der Herr, des Herrn Augen schauen doch alle Lande, dass er die Stärke, die von ganzem Herzen an ihm sind, du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Kriege haben. Also mit anderen Worten, du hast nicht damit mir gerechnet, dass ich da bin. Du hast selbstständig gelebt, aber nicht mehr vor meinem Angesicht. Und das sagt Paulus zu Timotheus, daran denke, ich sage dir das vor dem lebendigen Gott, der da ist, dass du das und das und das tun sollst, ja, zur Zeit und zur Unzeit. Gott schaut alle Lande mit seinen Augen und schaut nach denen, die von ganzem Herzen an ihm sind. Wir sollen also in unserem Glaubensleben und Glaubensdienst mit der ständigen Gegenwart Jesu rechnen, um auch in der Treue und dem Dienst der Evangeliumsverkündigung zu bleiben. Hier wird ja gleich dann oder wurde gleich gesagt, worauf es am Ende der Zeit ankommt oder was zu erwarten ist und warum Gemeinde Jesu vor dem Angesicht Gottes stehen soll und arbeiten soll und warum die kostbare Gnadenzeit ausgenutzt werden soll, weil nach der Gnadenzeit das Gericht kommt. Es kommt das Gericht. Gott lässt ja nichts durchgehen. Es wird alles offenbar, es wird alles angesprochen. Es wird alles zurecht gerückt und in die richtige Dimension gebracht. Ich lese nochmal Vers 1b. Denkt an den, der zukünftig ist, zu richten die Lebendigen und die Toten mit seiner Erscheinung, wenn er kommt. und mit der Aufrichtung seines Reiches. Überall wird er der Richtende und Zurechtrückende sein. Paulus erinnert also daran, dass es nach der Gnadenzeit unbedingt die Zeit des Gerichtes geben wird. Alle Taten, jeder Glaubensdienst, auch jeder Unglaubensweg wird beurteilt. Für die einen zur Seligkeit, für die anderen zur Verdammnis. Alle Gerichte werden ausgeübt, nicht nur das eine, sondern auch das andere, Seligkeit und Verdammnis. Jesus, der Herr über die Lebenden und Toten, wird durch seine Wiederkunft und die Aufrichtung seines Reiches dieses Gericht in Gang setzen. Er ist Herr über alle. In Römer 14, auch ein Brief durch den Apostel Paulus, Vers 9, steht ja: Dazu ist ja Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Das heißt, er ist der Herr über alle. Über die Gläubigen und auch über die Ungläubigen. Über die Gestorbenen, über die noch Lebenden, über die geistlich Toten und die geistlich Lebenden. Er ist Herr über alle. Und weil er Herr über alle ist, wird er auch alle richten nach seinem Maßstab. Wird er auch alle Taten aller Menschen aufzeigen und zurechtrücken, je nachdem, wie das Gericht ausfällt. Ich komme ja da noch etwas näher drauf zu sprechen. Sacharja 14, Vers 4, dann 8 bis 9, zeigen ja, dass er zweierlei tut, das, was angekündigt ist, dass er wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Beide Elemente dienen zur Gerichtsbarkeit. Da heißt es in Vers 4, seine Füße werden stehen wiederum auf dem Ölberg, da von dem aus er gen Himmel gefahren ist, zu der Zeit, der vor Jerusalem liegt, gegen Morgen, und der Ölberg wird sich mitten in zwei spalten, vom Aufgang bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, dass eine Hälfte des Berges gegen Mitternacht und die andere gegen Mittag gehen wird. Und Vers 8, zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte zum Meer gegen Morgen, die Hälfte zum Meer gegen Abend, und es wird während des Sommers und des Winters. Und der Herr wird König sein. Hier ist also auch sein Reich angesprochen. König sein über alle Lande, also über die ganze Welt. Zu der Zeit wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer. Paulus sagt zu Timotheus, wenn der Herr erscheint und sein Reich über alle Nationen, dann wird er richten. Und vor diesem Angesicht Gottes gebe ich dir diesen und jenen Rat. Wir lesen schon in Matthäus 25, dass der König, wenn er kommt, auch über einzelne Menschen, Heiden richten wird. Da heißt es, dass er die Leute versammeln wird vor seinem Thron und wird sie scheiden, wie man Böcke und Schafe voneinander trennt. Vers 31, wenn des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und zu den anderen, Vers 41, wird er sagen: Geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also wir sehen, hier wird geschieden, hier wird Gericht gehalten, hier wird geordnet. Wenn dann Jesus wiederkommt. Für die gläubige Gemeinde gibt es das Preisgericht, das findet dann auch statt. da wird auch aufgezeigt, was die Gemeinde getan hat bei Leibesleben hier auf dieser Erde, ob es gut war, ob es Frucht brachte oder nicht. Und dementsprechend wird der Lohn ausgeteilt. In 2. Korinther 5, Vers 10 lesen wir ja, wir müssen alle, also die Gemeinde, die Gläubigen, offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, auf das jeder empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben. Es sei gut oder es sei böse. Also auch die Gemeinde wird beurteilt. Sie kommt an der Beurteilung nicht vorbei. Natürlich nicht mehr zur ewigen Verdammnis oder zur ewigen Seligkeit, sondern im Blick auf die Frucht. Das ist aber auch Gericht, Preisgericht. Das kommt. Darum der Ansporn auch an Timotheus und an alle Gläubigen, nutzt die Zeit der Gnade, damit ihr nicht schamrot werdet, dann vor dem Preisrichterstuhl, da wo ihr etwas hättet tun können für den Herrn und es vielleicht nicht getan habt. Für alle Ungläubigen wird aber das Endgericht zur Verdammnis stattfinden, so wie wir es eben in Matthäus 25 auch gelesen haben. Und dann lesen wir es nochmal in Offenbarung 20. Da heißt es, ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott. Bücher wurden aufgetan, ein anderes Buch wurde aufgetan, es ist das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten, die darin waren, der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der andere Tod. Und wenn jemand nicht gefunden wird in dem Buch des Lebens, wird er geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist das Gericht, das kommt, auch wenn es heute vielleicht nicht so aussieht, als ob das noch stattfindet. Paulus sagte Timotheus, ich rede zu dir vor dem Angesicht Gottes und Jesu Christi, der da richten wird. Und zwar durch seine Erscheinung, wenn er wiederkommt, und durch die Aufrichtung seines Reiches. Auch in Hebräer 10 wird das ja deutlich gemacht. Die Heilige Schrift verschweigt uns ja gar nichts, sondern sagt uns ja das Ziel klar voraus. Vers 27 und 28. Wie ein Mensch gesetzt ist, einmal zu sterben, kommt danach das Gericht. Kommt das Gericht. Einmal zu sterben, dann kommt das Gericht. Das heißt, da kann man also nichts mehr verändern. Wer so wie der Baum fällt, bleibt er liegen. Da kann man nicht im Nachhinein noch schnell was ändern wollen. Das Gericht ist dann die nächste Instanz, die dort kommt. Für den Gläubigen das Preisgericht, für den Ungläubigen das Gericht zur Verdammnis. So ist Christus auch einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er kommen ohne Sünde. Er wird denen erscheinen, die auf ihn warten, zur Seligkeit. Den anderen wird er erscheinen zum Gericht der Verdammnis. Das soll Gemeinde Jesu berücksichtigen in all ihrem Tun. Das Wort vom Kreuz, es muss laufen. Predige das Wort, halte an, es sei zur rechten Zeit oder zur Unzeit. Strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Paulus macht also deutlich, dass es keine Zeit zu verlieren gilt. Das Evangelium muss zu jeder Zeit verkündigt werden. Den einen zur Information, dass er keine Entschuldigung hat, wenn es um das Gericht geht, dass er nicht sagen kann, na, ich habe ja gar nichts von dir gewusst, Herr, sonst hätte ich mich ja bekehrt. Alle sollen es wissen. Und der Herr wird auch ihnen dieses Wissen vorhalten und sagen, du hast es gewusst, meine Diener haben es dir gesagt. Und den anderen soll es verkündigt werden zur Seligkeit. Und der Gemeinde soll es immer wieder verkündigt werden zur Heiligung, dass sie Jesus, ihren Herrn, besser kennenlernen und dass sie aus diesem besseren Kennenlernen ihm auch inniger dienen können. das Wort Gottes, das Verkündigte, hat viele Formen, Formen des Zieles oder das, was es bewirkt. Es bewirkt zum einen, Römer 3, Vers 20, dass die Sünde aufgedeckt wird. Ohne Wort Gottes weiß kein Mensch, dass er sündigt. Weil ja jeder seinen eigenen Maßstab hat und glaubt, was er tut, ist gut. Wer von den Menschen kann sagen, was gut oder schlecht ist? Schlecht empfindet nur der Mensch das, was ihn beeinträchtigt in seinem Leben. Er findet nicht unbedingt schlecht, was den anderen beeinträchtigt. Aber was ihn betrifft, das findet er schlecht. Aber er weiß nicht, was wirklich schlecht ist. Gottes Wort muss verkündigt werden, um Sünde zu erkennen. Das Gesetz ist gegeben, damit der Mensch erkennt, wo er sündig ist und dass er Heilung aus diesem sündigen Leben bedarf. Das Wort Gottes soll aber auch zu aller Zeit gepredigt werden, damit es tröstet. Damit es tröstet die Gemeinde und sie im Glauben vorangehen kann. In Römer 15, Vers 4 steht, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf dass wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Oder im Blick auf die Entrückung, als die Thessalonicher große Fragen hatten über die Gläubigen, die schon gestorben waren. Was ist mit denen geschehen? Sind sie jetzt die Bevorzugten und wir die Benachteiligten oder umgekehrt? Paulus schrieb ihnen ja, wie das zusammenhängt, dass eben die Toten in Christo mit denen, die da leben, dem Herrn entgegengerückt werden. Und dann sagt er, tröstet euch mit diesem Wort Gottes. Es ist euch zum Trost gegeben. Also das Wort Gottes muss immer wieder gesagt werden, auch zum Trost, ja? Oder denken wir an das Wort aus Jeremia 15, Vers 16, wo der Prophet auch von diesem göttlichen Trost sprechen durfte. Dein Wort ward meine Speise, da ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Also das Wort soll trösten. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt. Und das Wort Gottes soll auch auf dem Weg durch die Zeit uns immer wieder Orientierung geben. Wir kennen ja dieses Wort aus Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Wege. Also das Wort Gottes. Wer die Bibel nicht liest, der weiß natürlich auch nicht, wo es lang geht. Wer also nicht regelmäßig in der Bibel liest, der muss sich immer selber entscheiden, wie man als Christ leben soll. Aber wer regelmäßig darin liest, der kriegt die Entscheidungshilfe. Der sieht, ah, da geht es lang, so soll ich handeln. Er kriegt immer wieder neue Impulse. Deswegen verstehen wir, wie wichtig es ist, jeden Tag Gottes Wort zu lesen. Wer das nicht tut, der tappt immer im Dunkeln. Und er kommt auch nicht zur Freude des Dienens, weil er ja immer wieder feststellen muss, dass seine Form des Lebens und Dienst doch in der Sackgasse landet und keine echte Frucht bringt. Solange also noch die Gnadenzeit, diese angenehme Zeit, so können wir es auch nennen, währt und vorhanden ist, muss das Wort Gottes mit allem Ernst und Nachdruck verkündigt werden. Weise zurecht, drohe, das Wort drohen, ja, da sagen wir dürfen doch nicht drohen. Der Apostel Paulus sagt, doch, du musst den Menschen sagen, dass es ein zu spät gibt. Das heißt drohen. Schmier ihnen nicht immer Honig um den Mund. Sage ihnen, wenn du dich nicht bekehrst, dann gehst du in den Abgrund. Sage den Gläubigen, du hast keine Zeit mehr. Du kannst nicht dich selbst verherrlichen oder selbst ins Mittel setzen. Das heißt drohen, ja? Einfach sagen, pass auf, die Zeit, die du nicht nutzt, die ist vorbei. Die kannst du nicht wiederbringen. Wenn du das nicht gemacht hast, was du hättest heute tun sollen, kannst du es nicht mehr machen, wenn du es nicht gleich versiehst. Das heißt drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Also manchmal brauchen wir ein bisschen Druck. Das ist schon so. Ohne Druck läuft manchmal gar nichts. Ja? Wenn man immer nur freundlich einlädt, na ja, kommst du heute, kommst du morgen, nicht, passiert ja nichts. Das merken wir im eigenen Leben. Manchmal muss der Druck durch eine Krankheit bei uns entstehen. Plötzlich denken wir, oh, das könnte die letzte Stunde sein. Dann fangen wir an zu beten und zu flehen. Ja, vorher, naja, mal sehen, was ich heute alles so anstellen kann. Teile ich alles selber ein. Aber wenn so Druck kommt, dann zuckt man mal wieder zusammen und dann geht es so eine Weile wieder geradeaus. Das Wort Gottes muss zur Seligkeit angenommen werden. Also es soll gehört werden, es muss aber auch angenommen werden. Der Herr Jesus sagt auch in Lukas 11, selig sind die, die hören und das Wort auch behalten. Ja? Oder in Johannes 8, Vers 47, wer von Gott ist, der hört Gottes Wort. Wer nicht von Gott ist, der hört Gottes Wort nicht. Der versteht es nicht, der nimmt es auch nicht an, der tut es auch nicht. Aber wer von Gott ist, der hört Gottes Wort. Und er nimmt es auch gerne an. Denn dieses Wort hilft, diesen Glaubenskampf zu bestehen, der auch in Galater 5, Vers 17 aufgezeichnet ist. Da heißt es nämlich, der Geist ist gegen das Fleisch. Und das Fleisch gegen den Geist. Die kommen nie zusammen, die sind immer gegeneinander. So, wem gehorche ich nun? Wo beginnt das mit dem Fleisch und mit dem Geist? Wo hört das auf? Wo ist die Grenze? Und das bewirkt auch Gottes Wort. Denn in Hebräer 4, Vers 12 steht, das Wort Gottes ist schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert. Und dringt durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also wo das Wort Gottes zugelassen wird, immer wieder aufs Neue, findet die Klärung statt, was geistlicher und fleischlicher Wandel ist. Keiner kann von sich selbst beurteilen, was geistlicher und fleischlicher Wandel ist. Nur im Spiegel des Wortes Gottes erkennt man das, betend, und erfährt es und darf es dann umsetzen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Warum spricht der Apostel Paulus so streng durch den Geist zu Timotheus? Er sagt, ich sage es deswegen, weil eine Zeit kommt, wo sie das Wort Gottes nicht mehr hören wollen. Es kommt eine Zeit, wo sie einfach nur das hören wollen, was ihnen angenehm ist. Und sie suchen sich Lehrer, die ihnen genau das sagen, was sie gerne hören wollen und nicht mehr das, was ihnen gut tut. Sie glauben den Geschichtchen, den Märchen, den Erzählungen und alles, was so christlich verbrämt werden kann. Aber sie glauben nicht mehr dem Worte Gottes. Sie glauben nicht mehr, dass die Gnadenzeit zu Ende ist. Und dass ein Gericht danach kommt. Sie glauben, und das steht ja hier in der Bibel, ja? Sie glauben das, was sie glauben wollen, und ihre Ohren wenden sie ab von der Wahrheit. Die Wahrheit wollen sie nicht mehr hören. Weil diese Zeit kommt, nutzt also, sagt Paulus hier, die angenehme Zeit bis dahin, reichlich das Wort Gottes zu predigen. Also wir müssen das also auch akzeptieren, dass es diese Zeit gibt, wo nicht mehr das Wort Gottes gehört werden will. Man macht zwar immer noch Veranstaltungen religiöser Art, aber nicht mehr nach der Heiligen Schrift, sondern nach dem, wie es einem so ums Herz ist, nach dem Feeling, nach dem Gefühl, was man so hat, was einem augenscheinlich für den Moment gut tut. Nach ihren eigenen Lüsten wollen sie dann leben. Sie wollen Lehrer haben, die ihnen zum Unrecht verhelfen. Ihre Ohren haben sie von der Wahrheit dann abgewandt. Es sind besonders die Menschen, die nie von ganzem Herzen Jesus angehören wollten. Sie waren nur religiös dabei und suchten nur ein angenehmes Leben der Selbstverwirklichung. Aber auch die gläubige Gemeinde ist gefährdet, vom Strom der Zeit mitgerissen zu werden. Von denen, die sich nicht mehr der geistlichen Korrektur unterstellen wollen. Von denen heißt es dann in 2. Petrus 2, Vers 14. Sie haben Augen voll Ehebruchs, lassen sich die Sünde nicht mehr wehren, locken an sich leichtfertige Seelen, haben ein Herz durchtrieben mit Geiz, verfluchte Leute. Oder in 2. Thessalonicher 2, Vers 10 wird von diesen auch gesprochen, die gar nicht mehr die Wahrheit erkennen können, weil sie sie nicht erkennen wollten. Darum müssen sie dem Irrtum nachlaufen, ob sie das bemerken oder nicht bemerken, sie werden hineingezogen, weil sie die Liebe zur Wahrhaftigkeit nicht angenommen haben. Also die Möglichkeit war da, aber sie haben die Liebe zur Wahrheit, die sie gehört haben, nicht angenommen. Sie haben es nicht zugelassen. Und dann werden sie nachher ein Spielball für die religiöse Welt des Antichristen. Und in Johannes 3, Vers 19 heißt es ja, traurigerweise, das habe ich mal einem Bruder so am Krankenbett gesagt, nicht zu ihm unbedingt, wir haben das einfach mal am Krankenbett bewegt, haben gesagt, ist denn das nicht furchtbar, dass hier geschrieben steht, die da unter das Gericht fallen, sie liebten die Finsternis mehr als das Licht, obwohl sie das Licht gesehen und davon gehört haben. Aber sie haben mehr Liebe zu der diesseitigen Welt gehabt, zu dem Vergänglichen, zu der Finsternis, als zu Gott. Sie liebten dies mehr. Deswegen ließen sie das andere nicht zu. Sie waren immer so geteilt und haben sich immer mehr für die Welt als für ihren Heiland entschieden. Und schon heute verspüren wir diese Ablehnung gegen den Anspruch des alleinigen Erlösers Jesus Christus. Man darf das ja schon fast gar nicht mehr sagen. Nüchternheit in der Wahrheit. Paulus sagt und fordert auf, du aber, Timotheus und alle Gläubigen, sei nüchtern und sei willig zu leiden. Also er bringt hier etwas in Verbindung mit Nüchternheit und Nachfolge Jesu. Das ist nämlich das Leiden. Wenn du bleibst an dem Wort, wirst du leiden, aber bleibe dabei. Denke daran, die Gnadenzeit geht zu Ende, das Gericht kommt. Bleibe du da, dass du nicht dem Gericht anheimfällst. Paulus mahnt also, sich niemals von den eigenen Empfindungen treiben zu lassen, auch wenn es um Leiden und Verfolgung wegen des Evangeliums geht. Alle sollen sich stets daran erinnern, warum und wozu Gott in Jesus Christus die Erlösung von Tod und Sünde gegeben hat. Nämlich erinnern daran, wer wir waren, zur Zeit ohne Jesus, wer waren wir? Verloren. Was wir jetzt geworden sind, Kinder Gottes. Und was wir sein werden, Erben Christi. Wir waren also, so sagt Epheser 2, Vers 1 ja deutlich, verloren in den Sünden. Wir sind Gottes Kinder, Epheser 2, 5 bis 7. Und in Römer 8, Vers 17 heißt es, wir sind Erben, Miterben Christi. Daran sollen wir uns stets erinnern. Und egal, ob es äußerlich Leiden gibt, Verfolgungen, bleiben bei dem Herrn nüchtern sein. Nüchtern im Glauben heißt doch Klarheit über den Zustand des Menschen und seine Erlösungsbedürftigkeit behalten. Zugleich auch die Erkenntnis, dass es überhaupt kein Seelenheil gibt, außer in der geoffenbarten Gnade Gottes in Jesus Christus. Um dieser Wahrheit willen werden Christen zwar abgelehnt und verfolgt, aber diese Wahrheit ist die einzige Wahrheit. Es gibt keine andere, die zum Seelenheil führt. Bekenntnis zu Jesus heißt also auch Leiden, aber lieber mitleiden, als vom Evangelium der Gnade weichen. In Matthäus 10 sagt der Herr ja diesbezüglich schon seinen Jüngern damals, aber Vorschatten für die entstehende Gemeinde durch die Gnadenzeit hindurch: Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Aber wer mich verleugnet vor den Menschen, dass ich der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben bin, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das ist also dann die Gerichtszeit. Ja? Oder Offenbarung 3, Vers 5, wo auch mitten im Leiden, mitten in der Anfechtung die Überwindung angemahnt wird. Und da sagt der erhöhte Herr zu dieser Gemeinde, in dem Falle ist es die Gemeinde zu Sardes, aber ich meine, es sind ja auch Gläubige, die im ähnlichen Zustand sind: Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen heiligen Engeln. Ich will ihn dann bekennen. Paulus weist also darauf hin, dass jeder eine persönliche Beziehung zu seinem Erlöser haben muss. Denn die leitenden Lehrer sind nicht immer bei ihnen. Er selber sagt von sich: Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Er wollte sagen: Timotheus, verlass dich nicht auf mich. Ich bin bald nicht mehr da. Verlass dich auf den Herrn und sage das allen, dass sie sich auf den Herrn verlassen sollen. Wer sich auf Menschen verlässt, der ist bald verlassen, denn die Menschen sind bald nicht mehr da. Ja, das ist also auch eine Mahnung, dieses Angebundensein an Jesus. Jeder muss eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Paulus erkannte, dass sein Abschiednehmen vor der Tür steht. Er hat sich dem Herrn und der Evangeliumsverkündigung ganz hingegeben. Nun ist er zeitlich dadurch, wenn er gesagt, ich werde schon geopfert, durch die Nachfolge Jesu ist sein Leben schon zu einem Opfer geworden. Er wurde geschlagen, alles Mögliche hat er erlebt, er gesteinigt, geopfert. Ich werde schon geopfert, bis ich hier abscheide, aber dann steige ich auf zu meinem Herrn. Nicht nur die allgemeine Zeit der Gnade ist begrenzt, sondern wir wollen und sollen erkennen, auch unsere Erdenzeit, unsere Zeit im Zeugendienst ist begrenzt. Lukas 19, 13 handelt darum, bis ich wiederkomme. Unsere Zeit ist begrenzt, Gnadenzeit ist begrenzt, danach kommt das Gericht, darum sollen wir Treue bewahren. Soweit zu diesem Abschnitt, die Nutzung der begrenzten Gnadenzeit. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du zu aller Zeit wachtest über deine Gemeinde, dass sie nicht irgendwie abgedrängt wird von dir, sondern durch deine Gnadenkraft hindurchkommt, durch die Zeiten und auch ein Zeugnis ist deiner vergebenden Kraft und deines Blutes, deines Kreuzes, das du für uns alle getragen hast. Habe Dank, dass du uns auch in dieser gegenwärtigen Zeit mahnst durch dein Wort, dass es ganz aktuell zu uns redet und uns einen wachen Geist gibt, dass wir fest an dir bleiben, gleich was auf uns zukommt. Herr, du siehst ja, dass so manche Dinge in der Welt geschehen, die uns ängsten können, die uns Sorgen bereiten, aber wir möchten bei dir sein, der keine Sorgen kennt. Du hast uns gerufen und wir gehören dir an und wir wollen bei dir bleiben. Segne uns auch im Dienst für dich, da wo du uns hingestellt hast, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde. Und lass uns immer wieder Aufblick haben zu dir, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir danken dir, dass du auch wiederkommst, dass du in deiner Erscheinung wieder in Israel auftrittst und Gericht hältst zum Guten. Und dass du aber auch das Endgericht angekündigt hast und halten wirst. Herr, wir bitten um deine Gnade, dass sich doch noch viele retten lassen aus der Finsternis hinein in dein wunderbares Licht. Amen.